dann drücke ich hier drauf. Ja, hallo erstmal. Ich begrüße euch wieder alle ganz, ganz herzlich zu unserem nagelneuen Podcast mit Rüdiger Hoffmann und dem wunderbaren Andreas Putzler.
Grüezi miteinander und danke.
Bitte. Ja, ich war letztes Mal, ich habe dich so oft unterbrochen, ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen, muss ich sagen.
Zu Recht. Aber es hat großen Spaß gemacht.
Ja, absolut. Und ich bin auch immer noch so, ich habe ja von Rio erzählt, ich bin immer noch am Schwärmen. Das ist so eine Stadt, wo ich unheimlich gerne mal hin möchte. So eine, ich weiß nicht, gibt es wahrscheinlich bei dir auch so Städte, ne, wo man so eine Sehnsucht hat, da irgendwann mal, was wäre das bei dir? Paderborn. Zeige ich dir.
Nee, bei Paderborn habe ich mir gedacht, das hebe ich mir bis ganz zum Schluss
auf. Ja, auf jeden Fall. Na klar.
Nee, ich bin
drei Hasenfenster und so, das erkläre ich dir dann alles.
Ich weiß gar nicht, ob ich das wüsste.
Schön bei meiner Mutter vorbei zum Kaffee.
Das können wir machen mal einen Reisepodcast, dann fahren wir nach Paderborn
und
du zeigst uns die Geheimnisse.
Nee, aber das meinte ich wirklich. Ja. Also gibt es so Städte, wo du
die gibt's. Also die eine ist aber total langweilig, weil die mag jeder, der schon mal da war, und das ist San Francisco, die einfach eine
Stadt, die ziemlich schön sein.
Ja, also das ist schon.
Meine Bekannte war da mal.
Alleine?
Nee, mit Familie.
Ah.
Aber da war ich noch nicht in der Familie.
Ach so.
Das war vor meiner Zeit.
Die gab es. Eine Zeit vor dir.
Ja, klar.
Ja. Aber da war, und du warst noch nicht.
Wie?
In San Francisco?
Nein.
Ja, es ist ja eigentlich banal, San Francisco zu empfehlen, weil jeder schwärmt davon.
Klar.
Also es ist wie so Mallorca. Ne? Also als ich zum ersten Mal nach Mallorca kam, habe ich mich gewundert, dass es da so schön ist, ne? Was total deppert ist, weil drum fahren ja alle hin. Aber wenn ganz viele irgendwo hinfahren und alle sagen, da ist es schön, dann denkt man, na wahrscheinlich ist es scheiße, wenn die alle sagen, es stimmt ja. Neuschwanstein ist ja auch schön. Na, also wie sagt man da, diese klischeehaft schönen Orte sind es halt auch meistens tatsächlich.
Ja, ja, natürlich.
Und San Francisco ist einfach so, da fährt man hin und dann mag man es, da hilft alles nichts. Also das ist wirklich toll. Eine andere schöne Stadt, wo ich auch, da war ich auch schon, würde aber auch gerne mal wieder hin, ist Tel Aviv. Auch eine sehr, sehr tolle Stadt.
Ja, aber ich meinte jetzt so Städte, wo du noch nicht warst.
Wo ich noch nicht war und wo ich gerne mal hin möchte. Ich würde gerne mal nach Moskau.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja?
Ich habe genau dasselbe gerade gedacht in dem Moment.
Oh, guck mal.
Ja, würde ich auch wirklich gerne mal hin.
Ja. Ich glaube, man hört, also wenn man aus Russland was hört, sind es immer irgendwelche politischen Nachrichten und da kriegt man nach ein paar Jahren so das Gefühl, dass dieses ganze Land bloß aus Putin rauf und runter besteht, was mit Sicherheit natürlich nicht so ist. Und ich würde gerne mal sehen, was da für eine Stimmung ist und wie die Leute so drauf sind und wie es da aussieht. Würde mich sehr interessieren.
Auch der Reichtum, ne? Da.
Auch der, ja.
Der ist, glaube ich, auch gewaltig irgendwie, ne? Ja. So diese Oligarchen in Russland, das sind schon so Dimensionen irgendwie, der Kontrast ist wahrscheinlich auch sehr groß.
Ich vermute, dass der Kontrast groß ist, aber ich vermute eigentlich auch, dass es eine ganze Menge ganz normale Leute gibt. Ne? Man hört auch da, man hört immer von den Oligarchen und dann hört man wieder von welchen, die ganz arm sind, aber es gibt ja auch noch die ganze Packung zwischendrin.
Ach, die Russen, das ist sowieso ein wirklich ein tolles Volk, finde ich. Ne? Ja. Also diese russische Seele, die hat schon, weiß nicht, da fühlt man sich als Deutscher schon verwandt, finde ich irgendwie. Ne?
Ich glaube, dass es da, also das ist ja die Tragik der Geschichte, dass es da eben diese fürchterlichen Kriege gab. Also abgesehen davon, dass das Krieg sowieso scheiße ist, aber es ist, ich glaube, dass diese beiden Völker sich viel mehr zu geben haben, als dass sie eigentlich Konkurrenz haben müssen oder sich nicht mögen können. Also das meine ich mit besonders tragisch, weil da viel mehr Nähe, glaube ich, ist.
Absolut.
Und man eben bloß dieses geschichtliche Bild hat oder jetzt halt auch wieder immer nur diese politischen Geschichten hört.
Also die Kultur da, die Musik, die klassische Musik, das ist so tiefgehend, finde ich. Also mein Vater hat oft so russische Sachen gespielt auf dem Klavier. Mussorgsky, Rachmaninow und so ein Zeug. Okay. Das ja, das geht, finde ich, tief rein. Ja. Sehr, sehr.
Ich war einmal nur, ich war fast in Moskau, wir haben einen Studentenaustausch gemacht.
Wie geht das denn?
Fast nach Moskau? Naja, also wir sind da gelandet, aber gleich wieder weitergeflogen. Wir sind auf dem Auslandsflughafen gelandet. Das muss so gewesen sein, vielleicht 91 oder so, weil wir wollten nach Georgien, sind wir auch hingeflogen. Und man ist da aus Deutschland an dem Auslandsflughafen gelandet und musste dann zum Inlandsflughafen fahren, was ein ganzes Stück weit weg war oder vermutlich immer noch ist, und ist dann eingestiegen in den Inlandsflug nach Georgien. Was damals auch schon nicht mehr Inland war, aber halt Sowjetunion-Zeiten, da wäre es noch Inland gewesen. Und okay, das war schon eine herzhafte Zeit. Was mich schwer beeindruckt war, das ist, als der Flieger dann, wie heißt die russische Fluglinie, Aeroflot. Und als der Aeroflot-Flieger in Georgien gelandet ist, in Tiflis, sind die Leute aufgestanden, wie sonst auch.
Ja.
Was anders war als bei den Flügen, die ich bis dahin kannte, war, dass die Passagiere selber die Tür hinten aufgemacht haben. Die waren dann da und haben sich gesagt, jetzt wollen wir raus, und haben sie einfach die Tür aufgemacht. Okay. Haben die gar nicht auf die Stewardess gewartet oder so. Also da ging es schon herzhaft zu. Ja. Aber das ist inzwischen bestimmt alles ganz anders. Ja.
Ja, Sehnsucht.
Ja, Sehnsucht. Also wir wollen beide mal nach Moskau.
Ja, ja, ja.
Machen wir mal einen Betriebsausflug.
Würde ich sagen, ne?
Ja, also Doppelzimmer spart man auch Geld.
Genau.
Da musst du dann büßen für die vielen Unterbrechungen vom letzten
Jahr. Naja, das wird heute nicht mehr vorkommen.
Nein. Überhaupt nicht.
Du kannst reden. Wie du willst. Ich drück vielleicht mal irgendwo drauf. Aber das auch wirklich ganz vorsichtig. Also nur, wenn es passt.
Ja, da bin ich überzeugt. Ja. Es schien wie eine so gute Idee, dass du dieses Gerät.
Das ist großartig. Ich sitze auch oft alleine hier, wenn du nicht da bist.
Ja.
Und spiel mir selber so Songs vor.
Das glaube ich.
Ja, ohne Scheiß.
Und die Familie ist froh,
dass ich weg bin. Ja, klar.
Sehr schön. Sehr schön. Ach. Ja. So, was quatschen wir denn? Liegt dir irgendwas auf der Seele?
Ja, also Rio, ne? Da habe ich eben nochmal so dran gedacht. Das war einfach so. Ich kenne so ein paar Leute, die da mal gelebt haben eine Zeit.
Okay.
Und
kürzlich oder?
Nee,
oder
schon ein bisschen länger her irgendwie. Und da habe ich dann auch so Lust gekriegt irgendwie. Ich glaube, das war sogar mal geplant, dass wir da mal hinfliegen irgendwie. Und dann
haben die denn geschwärmt? Vom Wohnen in der Stadt, weil es ja schon ein Moloch sein muss.
Es gab dann schon so diese Storys, dass man, wenn man Geld dabei hat, das irgendwie im Strumpf hat, also unter der Schuhsohle quasi, unterm Fuß, weil es halt da auch schweinegefährlich ist oder so. Ne? Ein anderer Freund hat mir erzählt, der hat da, glaube ich, ein halbes Jahr gelebt, dass sein Körperbewusstsein sich komplett verändert hat, als er dann da an der Copacabana war.
Ja.
Und dann den ganzen Tag diese super trainierten Typen da gesehen.
Ja.
Da ist er dann auch angefangen zu trainieren irgendwie. Und kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Also als wir da nach Ibiza gegangen sind irgendwann und da sehr viel Zeit verbracht haben die ersten Jahre und viel da natürlich auch draußen waren, da kriegt man schon so ein anderes Bewusstsein. Und bin dann auch jeden Tag eine Stunde geschwommen im Meer und habe seitdem eigentlich immer Sport gemacht. Also vorher, hatte schon wirklich was.
Tatsächlich?
Ja, es hatte was. Man ist dann ein bisschen eitel und abgesehen davon ist es natürlich auch nicht ganz falsch, ein bisschen Sport zu machen, regelmäßig.
Sagt man. Wir wollen hier nicht irgendwelche Theorien verbreiten, von denen gar nicht sicher ist.
Ja, aber das ist ja was Positives auch, finde ich. Ne?
Ja.
Wenn man da ein bisschen mithalten möchte.
Aber es waren dann bei dir tatsächlich die ibizenkischen Party-People, wo du gesagt hast, boah, da will ich jetzt nicht so abstinken.
Ja.
Cool. Also ich war ja auch mal oder zweimal oder dreimal auf Ibiza es ist schon faszinierend, weil die Insel zieht tatsächlich eine ganz spezielle Form von Party-Volk an,
ja.
die eben so wie du es auch sagst, die ja sehr körperbewusst sind, die oft sehr schlank sind. Ich glaube, dass viele von denen einfach auch gar nichts essen, außer
Drogen.
Außer Drogen, ja, Medikamenten.
Ja. Ich habe das mal erlebt am Morgens, dass gab es noch das Space, so eine ganz legendäre Disco, die glaube ich erst um 8 Uhr morgens macht die auf. Die geht dann so bis nachmittags oder so. Das heißt, da kommen dann alle hin, wenn die Clubs zumachen. ist da direkt am Flughafen und die Flieger gingen dann, das gibt es ja jetzt da nicht mehr, immer so ganz flach über das Gebäude irgendwie, was natürlich auch was hatte.
Ja.
Und
die Dröhnung.
Genau. Ja. Wir kannten da irgendwie den Security, der hat uns dann da so reingelassen und das war schon erstaunlich, wie die Leute da alle sich bewegten mit ihren Wasserflaschen in der Hand und so. Diese Energie, wo die herkam, war auch relativ klar. Da bleibt man natürlich schlank, das ist klar. Ne?
Ja, also Drogen, also man muss vor Drogen warnen, aber sie sind gut gegen Übergewicht.
Wahrscheinlich, ja.
Aber ich bin jetzt auch zu alt dafür.
Ich mache jetzt nicht mehr. Auch nichts damit am Hut.
Ja.
Aber schön zu sehen. Es ist sehr unterhaltsam.
Das war jetzt so der offizielle. Das Tragische ist, bei uns beiden stimmt das auch noch. Wir nehmen wirklich nichts.
Nee, ne?
Ich denke mal, dann könnte man wenigstens was erzählen. Aber
ich mal so einen Schluck Kaffee vielleicht.
Kaffee, mehr ist nicht. Ja, Achtung.
Das ist eine leckere Droge hier.
Ja.
Finde ich, ne?
Ja. So.
Du hast was mitgebracht.
Ich habe ein Buch mitgebracht. Ich habe beim Rumstöbern in meinem Bücherregal unter den dort sich befindlichen 7 Büchern bin ich auf was gestoßen, was ich vor einer Weile gelesen habe, und schon fast wieder vergessen. Es sind wieder Aphorismen.
Ja.
Von einem hochinteressanten Menschen, Nassim Nicholas Taleb. Das ist ein Libanese, der aber in Amerika wohnt. Ich glaube, inzwischen ist er auch Amerikaner. Der war Börsenhändler. Ist dann wohl auch reich geworden oder jedenfalls reich genug, dass er nicht mehr regulär arbeiten gehen muss. Und der schreibt Bücher. Ein sehr bekanntes von ihm, da kennt man zumindest den Namen in der Regel, ist der Schwarze Schwan, Black Swan.
Ja, ja. Gibt es eine Verfilmung, ne?
Ja, das ist aber wiederum, das ist ein Ballettfilm, ne?
Ja, genau.
Der Schwarze Schwan von Taleb ist eigentlich ein philosophisches Buch. Aha. In dem geht es um das Phänomen von nicht vorhersehbaren Ereignissen. Also die Frage, welchen Einfluss haben nicht vorhersehbare Ereignisse auf die Geschichte und auf das menschliche Zusammenleben. Mhm. Der Begriff der ist seither in die Umgangssprache eingegangen, jedenfalls teilweise. Es wird manchmal nicht ganz richtig verwendet. Also zum Beispiel gibt es Leute, die sagen, Corona wäre ein schwarzer Schwan gewesen. Mhm. Also in der Regel beschreibt man damit Ereignisse, die einen enormen Einfluss haben auf das Weltgeschehen und die aber eben wie Kai aus der Kiste kommen. Man hat es nicht kommen sehen. Und man kann nicht wirklich planen. Mhm. Und es gab jetzt Leute, die sagen, Corona ist ein schwarzer Schwan, aber das ist eben keiner der Definition nach, weil es vorher schon, es war klar, dass irgendwann eine Epidemie kommt. Man wusste nicht, welche. Es gab aber auch genug Leute, die gesagt haben, es wird wieder ein Coronavirus geben, weil es ja auch schon vorher Corona-Epidemien gegeben hat. Mhm. Sodass diese Epidemie zwar einen enormen Einfluss auf das Weltgeschehen hat, aber eben kein schwarzer Schwan ist, weil man wusste, wenn man es wissen wollte, sowas kommt irgendwann. Ein klassischer schwarzer Schwan wäre zum Beispiel der Anschlag auf den aufs World Trade Center. Mhm. War nicht vorhersehbar, dass das passiert und hatte enorme Folgen.
Aber es gab doch vorher schon mal so einen kleinen Anschlag in der Tiefgarage da, ne?
Das stimmt, aber es gab keinen Anschlag vorher, der so erfolgreich war.
Ja, klar.
Im fürchterlichsten Sinne
erfolgreich. Man hat ja ich glaube, Karl-Heinz Stockhausen hat ja damals sich hinreißen lassen, dazu zu sagen, dass das wie so ein Kunstwerk eigentlich wäre. Ne?
Da hat er sich bestimmt noch oft auf die Schulter geklopft, den Spruch. Ja.
Klar.
Und gleichzeitig ist
was ich nur damit sagen wollte, war, das passte natürlich alles unglaublich zusammen, dann auch noch dieser Angriff auf das Pentagon.
Eben.
Das war ja wirklich, also man hat da gesessen, das wird man nie vergessen, irgendwie diesen Tag. und konnte es gar nicht fassen, wie das irgendwie geht alles. Ja. Ne? Und so koordiniert irgendwie. Zwei Flugzeuge da rein, dann noch eins da ins Pentagon. Also.
Das war tatsächlich, es war sehr merkwürdig, was da alles funktioniert hat. Also wie viel, wie viel Glück, Erfolg, was auch immer die diese Leute gehabt haben, das ist schon bemerkenswert.
Kunstwerk würde ich es jetzt nicht nennen. Aber
es ist also aus der Sicht eines Terroristen ist es natürlich.
Na genau, genau.
Wenn man sich in diese Leute reinversetzt. Ich war da ja in New York, als es passiert ist, aber das erzähle ich mal anders.
Jetzt ernsthaft?
Ja.
Nee, das musst du jetzt erzählen.
Wie jetzt?
Ja, klar. Du warst in New York, als ich war in New York. 9/11 warst du in New York?
Ja.
Wo warst du da?
In Harlem. Ich bin in Harlem in einer Bude gesessen. Ich muss mal überlegen, wie kann ich die Geschichte so erzählen, dass es nicht wieder so ausartet, dass du wieder hier dauernd auf deine Knöpfe drückst.
Mach ich nicht. Ich bin völlig gefesselt. Das wusste ich gar nicht. Andreas Hutzler war am 9. September in
New York.
In New York. Ja.
11. September.
11. September.
9/11, genau. Ich bin am ich glaube, es war der 8. oder 9. September, am 8. September gelandet. Aus Köln kommend, wahrscheinlich mit Umsteigen.
Von wo sonst,
klar. Gute Laune mitgebracht und meine damalige Freundin hat in einer Firma gearbeitet, die war in einem Gebäude ganz nah am World Trade Center. Und ich habe dann den Bus genommen vom Flughafen zum World Trade Center. Da bin ich ausgestiegen an dem 8., ja, muss der 8. gewesen sein, September 2001. Und sie hatte eine Wohnung in Harlem gemietet. Sie war ein bisschen abenteuerlich, so wie du mit deiner Wellenreiterei, von der wir letztes Mal gehört haben. Und sie hat damals gesagt, dass Harlem ganz groß im Kommen müssen. Das wird jetzt total gentrifiziert. Mhm. Und das ist also das riesengroße nächste Ding ist Harlem. Da kann man erzählen, weil bis dahin galt Harlem als einfach ein sehr gefährliches Ghetto.
Klar.
Vielleicht für die Leute, die es jetzt nicht so im Kopf haben, wenn man sich die Karte von Manhattan vorstellt, diese langgezogene Zunge, dann hat man in der Mitte den Central Park, auch so ein langes Pflaster. Und Harlem beginnt im Grunde am oberen Ende des Central Parks. Mhm. Da gibt's die 110. Straße und dann auf der anderen Seite beginnt dann Harlem. Mhm. Da gibt es auch dieses Lied Across 110th Street, kennen wir aus Pulp Fiction, Leute, aus Jackie Brown. Wird ab und zu mal in Filmen genommen.
Ja.
Und in dem Lied geht es eben auch um Harlem. Ne? Mhm. Und ich hatte mir Harlem, ich hatte da so eine etwas, wahrscheinlich eine romantische Vorstellung von so einem Ghetto, weil dann malt man sich aus, so ein bisschen so karibische Stimmung und alles lebt auf der Straße, so ein bisschen West Side Story.
Du wirst akzeptiert von den...
Na klar, bunte Vielfalt, hurra, schaut mal, da kommt der Andi aus Köln, da freuen wir uns jetzt.
Der ist genau wie wir.
Der ist genau wie wir, ja. Ich hatte mir das als so einen lebendigen Hexenkessel vorgestellt, in meiner kompletten Ahnungslosigkeit.
Ja.
Und in Wirklichkeit war dieses Harlem zumindest zu der Zeit, inzwischen glaube ich, ist es sehr viel gentrifizierter, aber wir sprechen von vor 20 Jahren, so ein amerikanisches Ghetto ist halt einfach ein Scheiß. Es ist trist, trübe, freudlos, depressiv.
Stinkt.
Stinken ging sogar. Es war zu der Zeit war meistens sehr schönes Wetter.
Ah, also
in diesem September war ein wunderbares Herbstwetter. Aber Harlem war einfach, das war schon interessant, aber echt mehr so auf eine soziologische Art. Also es war kein schöner Ort. Und die Gentrifizierung, die meine Freundin angekündigt hatte, immer sagen, ich glaube, sie war die erste, die mit dieser Gentrifizierung und mit der Beweisung von Harlem, dass dann jetzt eben auch andere reinkommen, angefangen hat, weil ich bin dann da ein bisschen auf und ab gelaufen und ich war im Großen und Ganzen das einzige Bleichgesicht auf der Straße. Was mal ein interessantes Erlebnis war, um mal zu sehen, wie das andersrum ist, wenn man selber der ist, der nicht so aussieht wie alle anderen.
Klar.
Und so richtig schön ist es nicht. Also die haben mich schon sehr merkwürdig teilweise angeschaut, die werden sich gefragt haben, was macht der Depp hier?
Oder wie viel Geld hat er dabei?
Wie viel Geld hat er dabei? Ja. Ich hatte nicht viel und sah zum Glück wahrscheinlich nicht, aber da komme ich noch dazu. Naja. Das Thema kommt okay. auch noch.
Ja.
Oh Gott, das wird eine lange Geschichte.
Nee, schön.
Den Talib lese ich das
super,
nächste Mal
vor. Ehrlich.
Ich weiß noch, dass es waren sehr schöne Tage. Da war Sonnenschein und es war richtig warm. Und wir waren im Central Park am nächsten Tag. Und das war, also manchmal, wenn einem sowas passiert, merkt man sich auch noch so ein paar Sachen außenrum, die plötzlich mehr Bedeutung gewinnen, als sie vielleicht normalerweise gehabt hätten. Im Central Park war ein Skaterring aufgebaut, ne, wo die da so Rollerskate gefahren sind und in der Mitte war eine Disco. Da lief ein sehr schönes Lied und das fand ich so interessant, dass ich da reingegangen bin zu dem DJ und den gefragt habe, was das Lied war, wie das heißt, weil ich kannte es nicht.
Ja, ja.
Und das war von Eddie Kendricks und hieß Going Up in Smoke. Das hat schon gepasst. Und da waren ein paar Typen, das war also eine sehr lustige Runde, die da gefahren ist. Da war so ein Mann, ein älterer Mann, also jetzt unser Alter, der hatte seinen Kaffeebecher auf dem Kopf stehen und ist da auf seinen Kopf abgestellt, ist da Rollerskate gefahren.
Geil.
Und ein sehr hübsches Pärchen. Sie war schwarz, er war weiß und die sahen beide aus wie, müssen Models gewesen sein, sahen aus wie Engel. Und sind da zusammengefahren. Ja. War wirklich so, dass man die sich angeschaut hat und gesagt hat, boah, das ist eine genetische Sauerei.
Was machen wir eigentlich noch?
Ne? Was machen wir noch? Dann vermehrt euch halt.
Naja.
Blöd Männer, so wie ihr aussehen. Also sie sahen unglaublich aus.
Ja, ja.
So, und am nächsten Tag, es war sehr warm und ich zu der Zeit war rausgekommen im Kino Apocalypse Now, Redux, ne, die erweiterte Version, wollte ich unbedingt gucken und es war so warm und ich habe mich so gefreut, in ein schön gekühltes New Yorker Kino reinzukommen. Es war wirklich viel geschwitzt und gedacht, boah, das wird so schön. Und bin dann am nächsten Tag in Richtung des Kinos gelaufen und dann kam ein Unwetter.
Oha.
Und dann war ich patschnass. Und das Kino war tatsächlich total gekühlt. Und dann saß ich also nach der ganzen Schwitzerei, saß ich patschnass in so einem Gefrierschrank-Kino.
Okay.
Also auch perfektes Timing. Dann Apocalypse Now, hat ja auch irgendwie gepasst. Na gut, und am nächsten Tag saß ich morgens vorm Fernseher, hab gefrühstückt, sie war bei der Arbeit schon, hat dann angerufen und gesagt, mach mal den Fernseher an. Der war schon an und da hat der eine Turm schon geraucht.
Und sie war in dem Büro in der Nähe?
Sie war in dem Büro in der Nähe, genau. Mhm. Und ich bin dann vor zur Straße gegangen, zu der Lennox Avenue und da konnte man dann auch den Rauch sehen, der viele Kilometer weit weg am untersten Ende der Halbinsel war. Und den Rest des Tages habe ich dann da vor dem Fernseher verbracht. Und den nächsten Tag auch. Und es war dann so, dass der ganze Flugverkehr eingestellt wurde. Es konnte keiner mehr fliegen.
Ja.
Und natürlich war das eine sehr große Geschichte. Und ich war ja Journalist. Ich hatte ein halbes Jahr vorher meinen Journalistenberuf an den Nagel gehängt, um beim lustigen Fernsehen anzufangen.
Ja.
Aber Teile von mir waren immer noch Journalist. Und ich kannte den Amerika-Korrespondenten des Stern, der da im Dienst war, und habe dann einen Tag später gedacht, oder zwei, jetzt gehst du einfach mal hin und sagst mal Hallo. Und bin hin und habe Hallo gesagt und die haben Leute gesucht, die da berichten konnten, weil keiner rein konnte. Normalerweise wären die ja Tausende von Journalisten aus der ganzen Welt
geflogen
worden nach so einem Ereignis.
Du warst halt gerade da. Ne?
Und ich war gerade da. Und dann habe ich da gearbeitet, 2 Wochen oder 2,5 Wochen.
Wahnsinn.
Und bin mit dem Strecki da durch, tatsächlich durch den Staub auch gewandert, weil das, also je näher man rankam, desto dickere Staubschicht lag da. Ich bin im Nachhinein nicht so happy, weil die Hälfte davon war wahrscheinlich Asbest.
Okay.
Und wir haben dann natürlich versucht, so nah wie möglich ranzukommen. Wir haben mit Leuten gesprochen, mit Feuerwehrleuten, mit Angehörigen. Das war schwer.
Das glaube ich.
Das war schwer. Da wussten ja viele noch Tage später nicht, ob es überhaupt eine Chance gab, vielleicht, dass ihr Angehöriger, ihr Mann, ihr Papa, wer auch immer, dass der vielleicht doch noch eine Chance gehabt hätte, zu überleben. Und dann haben wir da für den Stern berichtet. Und das ging ein paar Tage so. Das war Und ich weiß noch, es hat nicht lange gedauert, bis die bis das Aufräumen angefangen hat. Dann kamen Kolonnen von LKWs, um den Schutt abzutransportieren und auch ganz viele Reinigungsfahrzeuge, weil ja, in einem großen Umfeld alles voller Staub war.
Ja.
Und das ging sehr schnell. Also die haben unheimlich schnell den Schutt weggeräumt. Ja. Vor allem diesen fürchterlichen Staub. Und da hatte ich so den Gedanken, das war so eine erste Gelegenheit zu sehen, was dieses Land in der Lage ist zu tun, wenn sich eine größere Aufgabe stellt.
Okay.
Und das war eine große Aufgabe, weil da sehr viel kaputt war.
Klar.
Und die Geschwindigkeit, mit der, ich sag's jetzt ganz stumpf, wie ich es empfunden habe damals, die Geschwindigkeit, mit der die geputzt haben, da habe ich mir gedacht, alter Schwede, wer das hier angerichtet hat, wer schuld ist an dem, was hier passiert ist, wenn der sieht, mit welcher Geschwindigkeit die aufräumen, dann müsste der wissen, dass er jetzt ein Problem hat.
Ja,
das sind Leute, mit denen willst du keinen Ärger. Wer in einer solchen Katastrophe so beherzt
anpackt,
mit dem willst du keinen Streit. Das ist nicht gut für den, der es gemacht hat.
Okay.
Und so kam es dann ja auch. Und es war ganz merkwürdig. Es war eigentlich auch wie bei Corona, es waren plötzlich keine Flugzeuge mehr im Himmel. Und wenn dann aber doch mal eins geflogen ist, dann hat man automatisch Angst bekommen. Weil man gedacht, man wusste dann einfach nicht, ist das jetzt der Nächste, der irgendwo reinfliegt und was passiert jetzt? Das war sehr angespannt über die ganzen Wochen, die ich dann noch da war. Es hat dann 2,5 Wochen gedauert, bis ich wieder nach Hause fliegen konnte. Da war ich auch bedient. Das war in vieler Hinsicht war das ein Erlebnis. Interessant war, da kommt jetzt die Geschichte mit dem Geld in Harlem.
Ja.
Das war dann noch so eine Krönung. Interessant war, nebst vielem anderem, dass auch Zivilpolizisten ihre Marken rausgehängt haben, die da rumgelaufen sind überall, damit man sofort sehen konnte, also Polizist.
Ja, ja.
Und das war eine sicher einmalige Gelegenheit, einfach mal zu sehen, wie sehen New Yorker Polizisten aus. Also nicht die Uniformierten, sondern die anderen. Und mein Eindruck damals, vielleicht ist es jetzt anders, der war einfach, die sehen im Grunde aus wie Verbrecher.
Das sind
auch Leute, wo man denkt, mit denen willst du keinen Ärger. Die sehen einfach aus wie Verbrecher in schlechteren Anzügen.
Okay. Also zivil quasi.
Die Detectives, ne? Weil die Typen, die halt so im Krimi ermitteln würden, die hatten halt alle ihre Marke raushängen. Und das waren alles echte Geräte.
Okay.
Das war erstaunlich, weil die sind in Filmen ja auch immer Geräte und dann denkt man aber, ja Gott, es ist Hollywood, denn in Wirklichkeit werden das wahrscheinlich auch so ein paar Schluffis ist und so sein.
So, ne?
Oh nein, das ist ein hartes Volk, was da am Werk ist. Das wiederum führt dann zu der Geschichte. An einem Abend, es bildet sich schon eine gewisse Last, eine seelische, wenn du an so einem Ort da unterwegs bist und eben auch noch mit den Leuten, die da betroffen sind, sprechen musst. Das ist, da sammelt sich was an.
Was macht man abends dann? Sitzt man dann zusammen mit den Kollegen vom Stern? Und,
ja, da ist man abends schon, man ist dann zusammen.
Trinkt ein und versucht das Ganze irgendwie zu verarbeiten.
Ja. Ne? Also mich hat damals selber auch interessiert, wie reagierst du auf sowas? Ich hatte sowas noch nie erlebt,
das
hat ja noch keiner erlebt.
Nee.
Wie geht man mit einer Situation, in der alles so aus den Angeln ist und in der so fürchterliches passiert ist? Du bist ja da und rumgelaufen mit dem Gefühl, dass ein paar Kilometer weiter gerade 3000 Menschen auf einen Schlag gestorben sind. Eine unfassbare, fürchterliche Vorstellung.
Ja. Und wie gestorben vor allem. Ne?
Also eine so grausame Sache und aber auch gleichzeitig so, wie wir haben es ja gerade gesagt, so perfekt in der Bösartigkeit. Das sind schon Dinge, die man da mit sich rumschleppt. Und an dem einen Abend hat es dann dazu geführt, dass ich mit einer Kollegin zusammen einen größeren Aufguss gemacht habe.
Ah ja.
bis zur beidseitigen Gesichtslähmung. Das musste dann sein.
Was gab's denn?
Was da war. Es war einfach so irgendeine Bar und einfach, ich weiß gar nicht, was man alles reingeschüttet hat. Was da war,
wir haben's
getrunken. Ja. Und ich musste aber dann zurück nach Harlem, nachts um drei, weil das war irgendwo Downtown. Und bin dann ins Taxi gestiegen und ich hatte wirklich so viel getrunken, dass ich schon im Taxi dauernd damit kämpfen musste, das Abendbrot zu behalten. Ei. Und der hat mich dann abgesetzt in Harlem vor der Tür.
Hat erstmal sich bekreuzigt.
Ich glaube, dass der sich bekreuzigt hat. Ich kann es nicht bezeugen, weil ich in keinem Zustand war, noch mitzukriegen, was meine Umwelt macht. Ich war zu beschäftigt damit, das Abendessen
bei mir zu behalten.
Und ich bin dann ausgestiegen und dachte, jetzt kannst du endlich die Last erleichtern und habe versucht, das ist schwer zu erzählen, weil es ist immer ich habe versucht, mich ein bisschen zu übergeben, aber das hat nicht funktioniert. Ich habe nur Geräusche gemacht, aber es kam kein Ergebnis. Und als ich mit meinen Geräuschen fertig war, standen zwei Jungs neben mir. Zwei schwarze Jungs und der eine hat seinen Geldbeutel so aufklappen lassen und hat gesagt, Police. Und jetzt kommt der Punkt, warum ich das gerade erzählt habe. Ich hatte vorher sehr viele Zivilpolizisten gesehen, wie die aussehen. Und da war klar, dass diese zwei Hänflinge keine Polizisten waren, sondern halt Arschlöcher. Räuber in dem Fall. Und ich war aber, wie ich es vielleicht schon erwähnte, nicht ganz Herr meiner selbst. Und habe dann, als der gesagt hat, Police, habe ich dann einen Spruch gemacht, gesagt, I don't think so. Und dann hat mir der eine ins Genick geschlagen. Und dann bin ich losgerannt. Was jetzt im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich nicht besonders schlau war, weil wenn die eine Kanone gehabt hätten, dann würdest du jetzt hier mit jemand anderem podcasten.
Oder alleine.
Du könntest hier alleine sitzen, du könntest dich ausbreiten. Überleg mal, was dir.
Hör auf.
Haarscharf. Ne?
Das möchte ich gar nicht drüber nachdenken.
Ja. Ja. Sie hatten keine Kanone oder haben sie nicht ausgepackt. Jedenfalls der eine ist mir noch hinterhergerannt, der andere hat gesagt, get him. Okay. Und das ist die sportliche Leistung, auch meine einzige, aber auf die ich im Leben besonders stolz bin.
Besonders stolz.
Dass es mir gelungen ist, im Quadratsuff zwei jungen, schwarzen Jungs davon zu laufen. Aber wie gesagt, man kann es keinem empfehlen, weil das hätte sehr ins Auge oder in dem Fall in den Rücken gehen können.
Scheiße.
Und es ist nachts ich hatte mir auch gedacht, man malt sich ja dann so ein Ding wie Harlem aus, da ist nachts, da geht das Leben auf der Straße ab, da ist dann die Clubs sind da und die Türen sind offen und überall stehen Leute und so. Ja, ein Scheißdreck, da ist nachts, da war nichts. Komplett, also das war als ob Ausgangssperre, weil da war niemand. Das war aber irgendwie 500 Meter weiter, die Straße runter war ein Krankenhaus. Das einzige Krankenhaus, es war damals so, das hat mir meine Freundin gesagt, dass es in ganz Harlem zu dieser Zeit, Anfang der 90er, nicht einen niedergelassenen Arzt gab.
Gibt's doch nicht.
Ja, das ist also so, wenn man so hört von Ghetto und so, das ist ernst. Das ist wirklich nicht gut. Ja. Ne? Also es gab nur dieses eine Krankenhaus. Und da bin ich dann hingerannt und habe dort die Polizei angerufen. Und die kamen dann. Es ist nicht sehr peinlich, wenn man die Polizei ruft und Schwierigkeiten hat, nicht zu viel zu lallen, während man ihn beschreibt, was für ein Opfer der Umstände man hier ist. Und die zwei haben mich auch angeschaut
wie
die
letzten
Vollidioten. Da hat er gesagt, was machen Sie hier? Da habe ich gesagt, ja, meine Freundin wohnt hier. Wieso wohnt die hier? Da habe ich gesagt, ja, die sagt, es wird jetzt hier gentrifiziert und so. Und die haben mich also an der Tür abgesetzt und gewartet, bis ich im Haus war diesmal. Und ich bin sicher, dass ich habe dafür Gesprächsstoff gesorgt.
Ja, das glaube ich auch.
Das war mein Harlem-Abenteuer. So.
Das passt doch hier.
Das passt super, ja. Funky Shit.
Funky Shit aus Harlem, genau.
Womit? Es war noch das Sahnehäubchen ganz am Ende. Also es gab zwei Sahnehäubchen. Das eine war, dass unser letzter dienstlicher Akt oder mein letzter dienstlicher Akt als Aushilfsjournalist zu der Zeit, war dann noch ein Interview mit Iman, mit der Frau von David Bowie. Warum auch immer. Die hat ein Buch rausgebracht über Frauen in Somalia, auch ein finsteres Thema. Und das Buch war gerade rausgekommen und dann hatten wir ein Interview mit Iman. Das war an meinem letzten Tag und dann hat mir Iman einen Kaffee gebracht. Ich weiß nicht, ob dir Iman schon mal einen Kaffee gebracht
hat. Nee, leider nicht.
Mir hat sie schon mal einen gebracht.
Wahnsinn.
Ja, ich wollte es nur sagen. Das ist eine sehr nette Frau und das war toll und so. Aber es war auch ein völlig bizarrer Abschluss für diese ganze Szenerie. Und dann war der Heimflug, und das ist das allerletzte auf dem Heimflug, war ein so fürchterliches Gewitter. Das Flugzeug hat geschaukelt. Die Stewardessen haben sich hingesetzt und sich angeschnallt und hatten bleiche Gesichter. Ich dachte, du hast jetzt nicht diese ganze Scheiße hier hinter dir und fällst jetzt in den Atlantik.
Oh Gott.
Und es war auch wirklich so, dass die Stewardessen beim Aussteigen dann gesagt haben, ja, sowas haben wir jetzt auch noch nicht gehabt.
Nee, ne?
Das war mein amerikanisches Abenteuer.
Das will was heißen.
Yes.
Womit wir auch schon wieder beim Streaming-Tipp wären. Aber wirklich, das ist ja wirklich eine Wahnsinn-Story. Und das war jetzt überhaupt nicht abgemacht, dass du die erzählst. Ich wusste das ja gar nicht. Unglaublich. Zeitzeuge.
Echt? In dem Fall ja. Ja, schon.
Willst du
anfangen? Ich habe das letzte Mal schon.
Achso,
dann fang du mal an.
Fange ich an, ja. Ich mache es auch relativ schnell. Also mein Tipp heute ist Ronin.
Oh, gut.
Gut, ne? Mhm. Mhm. Mit Robert De Niro von John Frankenheimer aus 1998.
Ja.
Da auch so ein Film, den ich gefühlt 50 Mal gesehen habe irgendwie. Vor allem wegen der Atmosphäre. Also das ist natürlich ein geiler Actionfilm, finde ich. Aber er hat auch wirklich Tiefe. So. Und Jean Reno spielt mit. Ja. De Niro operiert sich selber eine Kugel raus. So eine Szene, die man irgendwie nie vergisst. Wo er dann quasi so also Jean Reno und ein ganz bekannter spanischer Schauspieler. Ich weiß gar nicht, ob ich den.
Da muss es ja entweder Banderas sein.
Nee, der ist gestorben. Den haben wir jetzt. Ganz, ganz bekannt.
Da guckst du gleich nach.
Ich guck gleich mal nach.
Und dann schiebst uns den nach.
Genau. Und das ist dann so, er holt sich die Kugel selber raus, der eine hält den Spiegel, damit er das so, und dann am Schluss sagt er dann irgendwie, ihr habt ja nichts dagegen, dass ich jetzt in Ohnmacht falle und wird dann ohnmächtig irgendwie. Aber also es ist wirklich ein geiler Film und super unterhaltsam, und was wirklich irre ist in dem Film, sind diese Verfolgungsjagden, und da muss ich mich echt outen, also auf sowas stehe ich sowas von. Also wenn ein Film eine geile, lange Verfolgungsjagd hat, auch gerne zu Fuß, ne? aber mit dem Auto ist auch okay, dann ist das Größte. Und da gibt es halt diese berühmte Verfolgungsjagd da durch die Peripherie in Paris, wo Robert De Niro selber gefahren ist. Also und das sieht man eben auch, das sieht man wirklich an seinem Gesicht.
Okay.
Die haben eine Kamera draufgesetzt und der ist quasi im Linksverkehr gefahren.
Ja. Ne?
Also der ist
entgegen
der Richtung und musste dann wirklich immer den Fahrzeugen ausweichen, die natürlich, klar, irgendwie zum Set gehörten. Ja. Aber es war unglaublich lang, wie der und mit was für einer Geschwindigkeit der da gefahren ist.
Ja.
Man sieht wirklich, wie er so im Sitz versinkt und das Gesicht unfassbar ernst ist. Also es ist richtig authentisch, und wenn man das dann noch weiß, macht es noch mehr Spaß.
Super. Verfolgungsjagden zu Fuß. Kennst du French Connection Teil 2? Gene Hackman zu Fuß gegen ein Boot?
Habe ich gesehen, aber ich habe es jetzt nicht im Kopf.
Nee. Muss also eine große Empfehlung auch mit einer, einer ungewöhnlichen Verfolgungsjagd am Ende. Und French Connection 2 ist sowieso ein hervorragender Film. Und ich überlege die ganze Zeit, ob der nicht auch von Frankenheimer ist, aber das müsste ich auch nachgucken.
Toller Regisseur auch, finde ich. Ne?
Ich habe, also sehr schöner Tipp. Ich hatte ein bisschen immer das Gefühl, dass Ronin sowas ist wie so ein kleiner Bruder von Heat.
Ja.
Kann man das sagen?
Ja, kann man
bisschen,
sagen.
Bisschen, oder?
Mhm. Ja.
Cool. Ja. Ich habe was Ungewöhnliches, was auch ganz schwer zu kriegen ist, aber vielleicht hat er jemand Bock und versucht's mal. Ihr kennt bestimmt alle 12 Monkeys. Bruce Willis und Brad Pitt.
Terry Gilliam
und die wunderbare Madeleine Stowe, die ich jederzeit geheiratet hätte damals, wenn sie gewollt hätte, aber naja. L'Agité, 12 Monkeys ist ein Remake. 12 Monkeys ist ein ausgewachsener Spielfilm und er ist das Remake von einem ganz, ganz außergewöhnlichen Film.
Wusste ich gar nicht.
Von 1962. Und der Film heißt im Original La Jeté, ist ein französischer von Chris Marker. Klingt englisch, klingt wie ein englischer Name, ist aber ein Franzose.
Chris Marker.
Chris Marker. Der lief in Deutschland auch, was jetzt inzwischen wahrscheinlich wurscht ist, am Rande des Rollfelds. Und die Geschichte ist die Geschichte von 12 Monkeys, aber erzählt in 26 Minuten. Das ist ein Kurzfilm.
Wahnsinn.
Ist die gleiche Geschichte. Ein Mann wird aus der Zukunft in die Vergangenheit geschickt. Die Vergangenheit ist unsere Gegenwart, um dort nach Möglichkeit zu verhindern, dass die Zukunft so furchtbar wird, wie sie dann geworden ist. Und das Besondere an La Jeté ist, dass dieser Film nur aus Einzelbildern besteht. Also das ist kein Bewegtfilm, sondern es ist wie eine Diashow, wenn man so will. Und dazu gibt's Ton,
echt?
Also Erzählung. Okay. Das klingt jetzt anstrengend, ist aber extrem schön gemacht. Sind Schwarz-Weiß-Fotos, so ein bisschen grisselig, Anfang 60er halt. Das ist sehr poetisch, sehr verzaubernd, ganz ungewöhnlich. Ich kenne keinen anderen Film, der so ist.
Ja.
Die Geräuschkulisse, also man hört die Leute sprechen, aber man sieht die Lippen sich nicht bewegen. Logischerweise bei einer Fotostrecke im Grunde. Und das hat eine ganz magische Wirkung, die einen total in Bann zieht. Es gibt eine einzige Sequenz drin, die ist ein paar Sekunden lang, wo sich etwas bewegt. Also es gibt eine Filmsequenz da drin. Das hat dann natürlich einen ganz anderen Effekt, als man sich das vorstellen würde. Es ist, der Film ist schwer zu kriegen, den gibt's auf Video. Es gibt auf YouTube Ausschnitte. La Jeté, geschrieben J-E-T-T-E-E. Wer Bock hat, kann da mal reingucken. Und dieser Film, der nämlich sehr billig gemacht war, hat eine unfassbar gute Musik von Trevor Duncan. Es gibt da ein Girls Theme from La Jeté. Gibt's auch bei YouTube, lohnt sich extrem. Es ist ein Lied wie aus einem 50 Millionen Dollar Hollywood Film.
Wahnsinn.
Wunderschön. Das wäre mein Tipp. La Jeté.
Gucke ich mir an und höre ich mir an.
Goodie good.
Damit sind wir schon wieder mal am Ende. Es ist kaum zu glauben.
Ja, den Taleb machen wir das nächste Mal.
Die machen Aphorismen, wir nächstes Mal, versprochen. Ja. Das war heute einfach dein Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, liked uns bei YouTube oder bei iTunes oder wo auch immer. Das würde uns freuen.
Mich auch. Das würde uns beide freuen. Bussi.